der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der 5. Sure, der Sure Mo'ede.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Koranverses, der darauf hinweist, dass Jesus Christus die Tora, die richtungsweisend und geisterhellend für die vorausgegangenen Gläubigen war, nicht verwirft. Er und das richtungsweisende und geisterhellende Evangelium bestätigen die vorausgegangene Tora. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Nach den vorausgegangenen Propheten sandten wir Jesus, den Sohn der Maria, der die Tora, die vor ihm hinabkam, bestätigte. Ihm gaben wir das Evangelium, in dem Licht und Rechtleitung war, und das die Tora, in dem Licht und Ermahnung für die Gottesfürchtigen war, bestätigte.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, den 16. November 2021, gleich dem 25. Auban 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer – Ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die wichtigsten Probleme des israelischen Regimes. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Iran und Türkei sollten Beziehungen vom derzeitigen Niveau zu umfassenderer Zusammenarbeit verbessern. Amir Abdullahian: USA sind Hauptschuldige und Verantwortliche für aktuelle Situation. Iran: Effektive Aufhebung von US-Sanktionen ist oberste Priorität der Wiener Atomverhandlungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Iran und Türkei sollten Beziehungen vom derzeitigen Niveau zu umfassenderer Zusammenarbeit verbessern. Präsident Ebrahim Raisi und der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu trafen am Montag in Teheran zusammen, um bilaterale und regionale Fragen zu diskutieren. Während des Treffens sagte Präsident Raisi, dass Iran und die Türkei bereit sein sollten, die Beziehungen vom aktuellen Niveau auf eine umfassendere Zusammenarbeit zu verbessern. Der iranische Präsident fügte hinzu, die regionale Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern sollte in eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene umgewandelt werden. Und diese Art der Interaktion kann angesichts der wichtigen Position beider Länder in den globalen Gleichungen wirksam sein. Unter Hinweis auf Irans Ansicht bezüglich der Fähigkeit der Regionalländer, ihre Probleme ohne ausländische Einmischung zu lösen, sagte Raisi: Die Anwesenheit von überregionalen Ländern hat keine anderen Folgen als Unsicherheit und Spannungen zwischen den Völkern und Regierungen der Region. Auch die 20-jährige Präsenz der Amerikaner in Afghanistan führte zu nichts als Mord, Blutvergießen und Zerstörung, und es wurde klar, dass die Probleme Afghanistans von den Menschen dieses Landes und mit Hilfe ihrer Nachbarn gelöst werden könnten. Der iranische Präsident betonte, dass der IS und seine Präsenz zum Nachteil aller Länder in der Region sei und hob hervor, der IS ist nach Aussage einiger US-Verantwortlicher von ihnen selbst geschaffen und natürlich bewegt er sich in ihrem Auftrag und begeht Mord und Blutvergießen in verschiedenen Ländern. Er stellte außerdem fest, dass die Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität eine der Säulen der Zusammenarbeit zwischen Teheran und Ankara sein könnte und dass Iran bereit sei, die Zusammenarbeit in diesem Bereich zu verbessern. Der türkische Außenminister hob bei seinem Treffen mit dem iranischen Präsidenten hervor, dass sein Land den Ausbau der Beziehungen zu Iran beschleunigen wolle. Die Türkei ist entschlossen, die Zusammenarbeit mit Teheran so weit wie möglich zu stärken. Wir streben an, die Zusammenarbeit mit Iran auszubauen und zu stärken, um die Stabilität und die Handelsbeziehungen im Südkaukasus zu erhöhen, fügte er hinzu. Der türkische Außenminister traf am Montag in Teheran auch mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdullahian zusammen. Amir Abdullahian, USA sind Hauptschuldige und Verantwortliche für aktuelle Situation. Mit Blick auf die bevorstehenden Atomgespräche in Wien betonte der iranische Außenminister, dass sich alle Parteien einig seien, dass die USA der Hauptschuldige und Verantwortliche für die aktuelle Lage seien. Hossein Amir Abdullahian sagte am Montagabend in einem Telefongespräch mit dem italienischen Außenminister Luigi Di Maio, dass einige Parteien in der gegenwärtig inakzeptablen Situation eine Rolle spielten, weil sie verantwortungslos gehandelt hätten, indem sie angesichts der überzogenen US-Forderungen geschwiegen haben. Der iranische Außenminister erklärte, Iran hat seine Ansichten mit den Verhandlungsparteien geteilt und ist bereit, eine gute Einigung zu erzielen. Dies fordert eine vollständige Rückkehr der Verhandlungsparteien zu ihren Verpflichtungen. Er bezeichnete die 160 Jahre alten diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und Italien als eine gute Unterstützung für die wachsenden Entwicklungen der Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran bekräftigte auch die Unterstützung Irans für die Bildung einer inklusiven Regierung in Afghanistan und hob die unrechtmäßige Präsenz und den katastrophalen Abzug Washingtons aus diesem Land hervor, welche die Krise im Land und ihre negativen Auswirkungen für die Menschen sowie den Strom von Flüchtlingen, insbesondere nach Iran, gesteigert habe. Er fügte hinzu, Iran beherbergt derzeit etwa 4 Millionen Menschen aus Afghanistan. Daher ist es notwendig, dass internationale Organisationen ihrer Verantwortung für die Situation dieser Flüchtlinge nachkommen. Bei diesem Telefonat betonte auch der italienische Außenminister die Entschlossenheit seines Landes, die bilateralen Beziehungen zu Iran weiter auszubauen. Luigi Di Maio äußerte sich zufrieden über die positive Entwicklung der laufenden Bemühungen um die bevorstehenden Gespräche in Wien und äußerte die Hoffnung, dass dieser Prozess zu positiven Ergebnissen führen werde, um einen weiteren Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen Iran und Italien zu erleben. Abschließend luden sich die beiden Außenminister gegenseitig zu Besuchen in den Hauptstädten ihrer Länder ein und hoben die Notwendigkeit weiterer Konsultationen hervor. Iran. Effektive Aufhebung von US-Sanktionen ist oberste Priorität der Wiener Atomverhandlungen. Der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten und Top-Unterhändler Irans bei den Atomverhandlungen hat gesagt, dass eine effektive Aufhebung von Sanktionen die Hauptpriorität der bevorstehenden Gespräche in der österreichischen Hauptstadt sei. Auf einer Videokonferenz mit den stellvertretenden Außenministern Russlands und Chinas, Sergei Ryabkov und Ma Zhaoqiu, am Montag wies Ali Borrelli auf seine jüngsten Gespräche mit Vertretern Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und Spaniens über die bevorstehenden Atomverhandlungen mit der G4+1 hin, die Ende dieses Monats beginnen sollen. Borrelli sagte, die effektive Aufhebung der illegalen US-Sanktionen ist eine Notwendigkeit und die Hauptpriorität der bevorstehenden Verhandlungen. Er betonte, dass die Aufhebung aller Sanktionen, die gegen Teheran unter Verstoß gegen den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA verhängt wurden und das Ende der Maßnahmen, die nicht mit der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates vereinbar seien und die Iran helfen würden, die wirtschaftlichen und handelspolitischen Vorteile des wegweisenden Abkommens zu nutzen, seien notwendige Bedingungen für den Erfolg der Wiener Gespräche. Die repressiven US-Sanktionen gegen Iran sind der Preis für den Kampf des Landes gegen den Unilateralismus, hieß es weiter. Kürzlich reiste Borrelli nach Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien, wo er am Freitag in Madrid Gespräche mit dem stellvertretenden EU-Außenbeauftragten Enrique Mora führte. Borrelli schrieb am Freitag auf Twitter, dass eine effektive Beseitigung der rechtswidrigen Sanktionen bei seinen Besuchen in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien betont wurden. Die Atomverhandlungen zwischen Iran und der G4+1 werden am 29. November 2021 in Wien wieder aufgenommen. EU verhängt Sanktionen gegen 4 weitere syrische Minister. Die Europäische Union, EU, hat ihre Sanktionsliste um 4 neue syrische Minister erweitert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASNIM hat der Europarat am Montag in einer Erklärung die Namen von Amr Salem, Minister für Binnenhandel und Verbraucherschutz, Diala Barakat, Innenminister, Mohammad Seyfuddin, Minister für Arbeit und Soziales, sowie Boutros Al-Halaq, Informationsminister, auf die EU-Sanktionsliste gesetzt. Die Europäische Union hat angekündigt, dass ihre Vermögenswerte gesperrt werden und sie nicht in die EU einreisen dürfen. Die Europäische Union hat zuvor schon Sanktionen gegen den syrischen Außenminister Faisal Miqdad verhängt. Derzeit stehen 287 Verantwortungsträger und 70 Institutionen, die mit der syrischen Regierung in Verbindung stehen, auf der EU-Sanktionsliste wegen erfundener Anschuldigungen. Die syrische Regierung hat wiederholt die europäischen Sanktionen verurteilt und erklärt, sie hätten den Druck auf das syrische Volk inmitten der Corona-Pandemie verstärkt. Die Europäische Union und die USA haben Syrien im Rahmen der Unterstützung von Terroristen seit 2011 ins Visier genommen. UN-Vizesprecher: USA für Tötung dutzender Syrer in Deir ez-Zor verantwortlich. Der stellvertretende Sprecher des UN-Generalsekretärs machte die US-Truppen für die Tötung dutzender syrischer Zivilisten im Dorf Al-Barus in der Nähe von Deir ez-Zor im Jahr 2019 verantwortlich. Farhan Haq sagte am Montag gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Novosti als Reaktion auf die Berichte der New York Times über US-Luftangriffe in Syrien 2019, dass die USA die Verantwortung für Operationen übernehmen sollten, die zur Tötung von Zivilisten führen. Die New York Times berichtete kürzlich, dass das US-Militär absichtlich sein Verbrechen verschwiegen habe, bei dem 2019 mindestens 64 syrische Frauen und Kinder getötet wurden. Die New York Times betonte, dass diese US-Operation möglicherweise ein Kriegsverbrechen sei. 2019 seien zwei aufeinanderfolgende Luftangriffe von US-Flugzeugen in der Nähe von Al-Barus am Stadtrand von Deir ez-Zor von der US-Einheit für Spezialoperationen angeordnet worden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad 6 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandar Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Weißrussland ist erstmals und mit russischer Rückendeckung ein vergleichsweise kleiner und schwacher Staat dabei. Sich gegen illegale Sanktionen des Westens mit harten Gegenmaßnahmen zu wehren, dabei kommt die von der Harvard-Professorin Kelly Greenhill so definierte Migrationswaffe zum Einsatz. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörster, bietet im Gespräch mit Pars Today zahlreiche Hintergründe für ein alarmierendes Gesamtbild. Heute hören Sie den dritten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Marcel, durch Weißrussland verläuft ein Teil der wichtigen russisch-europäischen Pipeline Jamal Europa. Was passiert denn, wenn der weißrussische Präsident seine Drohung gegen EU wahr macht und diesen Gas stoppt?
Kann ich jetzt gerade nicht beziffern, aber ich kann sagen, das macht ein paar Prozente unseres aus dem Osten kommenden Gasverbrauchs aus. Und in der jetzigen Situation, in der wir ja hängen und würgen, weil wir die zweite Doppelpipeline Nord Stream 2 nicht freigeben wollen, hat ausgerechnet Russland nun über diese Jamal-Pipeline ein Zusatzkontingent von, 10 Millionen Kubikmetern in dem Zeitraum, in dem wir ungefähr 300 Millionen Kubikmeter verbrauchen, zusätzlich losgeschickt an uns. Das betrifft das, was Putin den Europäern und Deutschland versprochen hatte: Ich werde das Kontingent Anfang November erhöhen. Hat ja nicht gesagt, wie viel. Er hat es nur, also ich würde mal sagen, kleckermäßig erhöht, aber er hat es erhöht, aber es läuft eben über die Jamal-Pipeline. Und dann fällt das weg und dann fällt das weg, was ohnehin schon durch die Jamal-Pipeline zu uns kommt. Mit anderen Worten, kein großer Rückschlag, kein sehr empfindlicher Rückschlag, aber doch einer, der uns wehtut, der, unter dem wir leiden und verschlimmert die ohnehin nicht so ganz erfreuliche Situation, die übrigens nicht dazu führt, habe ich den Eindruck, dass jetzt EU-Kommission, Europäische Union, Bundesregierung irgendwie entgegenkommen zeigt gegenüber den Russen. Wir prüfen jetzt, wie, ich will mal sagen, eine lächerliche Buchhalterfirma, prüfen wir, ob wir die Freigabe, das ist ein rechtlicher Akt, für die Anlieferung von Gas durch Nord Stream 2 nun genehmigen wollen oder nicht. Und da geht es um Formalitäten, da geht es nämlich um die vorgeschriebene Trennung von, wie soll man sagen, Rohstofflieferant und Pipeline-Betreiber. Die Russen sind dem nachgekommen, allerdings auf eine Art und Weise, die möchte ich mal als großzügig betrachten, aber absolut nicht daneben. Das ist vollkommen legitim und in Ordnung. Könnte man ohne weiteres gutheißen, möchte man aber offensichtlich nicht. Und nun habe ich hier innenpolitisch feststellen müssen, das ist auch alles öffentlich, seit 2, 3, 4 Wochen schon, dass diese Bundesregierung, die alte und die neue, offenbar, wie soll man sagen, kein besonderes Interesse daran hat, dafür zu sorgen, dass die Deutschen im Winter nicht frieren, Schrägstrich eine unangemessen riesige Rechnung für den Gasbezug zahlen müssten. Das passiert dann nämlich, wenn die Lieferverträge mit Russland über Nord Stream 2 nicht abgewickelt werden, dann müssen wir Marktpreise zahlen, die liegen im Moment zigfach höher als der mit Russland vereinbarte sehr günstige Preis, der ja auch langfristig geht, in den 5-Jahres-Zeiträume. Moldova hat zum Beispiel jetzt gerade unter viel Druck und Ärger und so doch wieder so einen Vertrag mit Russland bekommen. Ganz, ganz interessant, aber beide Seiten schweigen sich aus über die Konditionen. Das ist im Moment die Lage und die ist einigermaßen kompliziert.
Herr Hostel, Putin setzt auf Gespräch zwischen Merkel und Lukaschenko. Jedenfalls hatte wir formulierte Gespräche mit den beiden gehabt und die sind nicht dagegen, miteinander direkt zu sprechen. Wäre das vielleicht so ein Durchbruch oder würde so ein Durchbruch bringen?
Also ich bin mir bei diesen Gesprächen einigermaßen sicher, dass das gut gehen kann, keine Frage. Die Frage ist, ob es gehen soll. Möchte denn wirklich, das ist ja im Grunde über Nord Stream 2, möchte denn wirklich der Westen jetzt sozusagen das Maximum seiner, ich will das mal salopp formulieren, Unverschämtheiten oder auch Aggression gegen Weißrussland und seinen Präsidenten aufrechterhalten? Oder geht man in den ehrlichen Kompromiss? Und das ist die große Frage, die ich habe. Und ich habe das Gefühl, der Westen ist noch nicht bereit, in den Kompromiss zu gehen. Der möchte noch erstmal eine Zeit lang mit richtig Krachen bringen. Und jetzt kommt eine ganz negative Prognose meinerseits. Ich bin leider Gottes sehr weitgehend davon überzeugt, wenn ich das beziffern müsste, würde ich sagen bei 90%, dass langfristig gesehen der Westen einen Krieg mit Russland anzetteln möchte, der in Europa ausgetragen wird und Deutschland und viele andere Länder schwer ruiniert. Darauf arbeiten die hin. Ich kann das, was alles passiert ist in den letzten 20, 30 und mehr Jahren, auch das Vordringen der NATO gegen alle blumenvollen Erklärungen gegenüber Gorbatschow nach Osten Richtung Russland. Ich kann das alles nicht anders werten, da ist was geplant. Und in dieser Situation hat man über Jahre hin, das haben die Russen ja dann auch schließlich durch den Austritt aus dem NATO-Russland-Rat und Beendigung dieses Kommunikationsweges sozusagen, gezeigt, dass sie das begriffen haben, das Verfahren, und machen nicht länger mit. Der Westen hat praktisch jeden offiziellen Kontakt mit Russland dafür genutzt, antirussische Propaganda so zu betreiben, dass sie auch über Agenten und Freunde und sowas ähnliches in Russland ankamen. Also man hat versucht, damit am Stuhl von Putin zu sägen, um das klarzumachen. Und die Stimmen habe ich noch im Ohr, als ich mit den NGOs gesprochen habe, auch Deutschen, die stolz darauf waren, dass sie ihre Stellung in Russland dazu nutzen, um Putin aus dem Amt zu jagen. Das fand ich also ein relativ krasses Erlebnis, dass ich da mit mehreren dieser Organisationen hatte, sodass ich recht zufrieden war, als dann Russland angefangen hat zu sagen, das sind ja, wenn sie Gelder aus dem Ausland annehmen, das uns ja ein bisschen schädigen will, sind das eben ausländische Agenten. Also wer Geld nimmt aus dem Ausland, ist nach russischem Gesetz ein ausländischer Agent. Das halte ich für absolut angemessen, weil es stimmt. Ganz einfach. So funktioniert der BND. Der BND hat einen großen Teil seiner Informationsgewinne, indem er willfährige NGOs, die irgendwie vom Auswärtigen Amt oder sonst wie unterstützt werden, abgreift, die Informationen sich holt. Durch wöchentliche Besuche, so funktioniert das, des örtlichen Residenten oder seiner Leute. Das ist die Art, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und unter diesen Umständen sehe ich einfach, wie man überall schadet. Und selbst wenn also jetzt Lukaschenko kompromissbereit wäre und wäre gesprächsbereit und würde auch was dafür tun, also Vorleistungen erbringen und so weiter, damit solche Gespräche stattfinden, das kann den Westen letztlich nicht überzeugen, ich will es mal so ausdrücken, seinen Frieden mit dem weißrussischen Präsidenten Lukaschenko zu machen und anzuerkennen, dass er nun mal im Amt sitzt und leider Gottes vom Westen auch beim liebsten, besten Willen nicht weggejagt werden kann von außen.
Herr Hossel, aber das, was Sie gerade gesagt haben, widerläuft der öffentlichen Meinung in der europäischen Länder. Sehe ich das richtig?
Ja, wobei ich diese Geschichte mit der öffentlichen Meinung, ja, die möchte ich mal hinterfragen. Also die öffentliche Meinung ist ja, ich will das... möchte ich hier um Gottes Willen nicht vorführen, lieber Herr Schorogli, und auch garantiert nicht den Iran in irgendeiner Form vorführen. Aber es lohnt sich, einmal zu schauen, was westliche Länder tatsächlich mit dem Iran gemacht haben. Und das ist ja auch in der Meinungsbildung der Bevölkerungen so war, dass man sehr häufig von unbedarften Gesprächspartnern, die eben die großen Medien zur Kenntnis nehmen, sagt, ja, diese Mullahs im Iran und ja und so. Negative Grundeinstellung wird da gefördert, auch gegen Weißrussland, auch gegen Russland seit Jahren schon. Da gibt es, das kann man sehr schön nachlesen bei dem ehemaligen britischen Botschafter in Usbekistan, dem berühmten Craig Murray, der jetzt ungerecht in Haft sitzt, weil er Assange zu stark unterstützt hat, so dass es ein weltweites Echo gab. Also hat man eine fingierte Inhaftierung vorgenommen. Der ist zum halben Jahr Haft verurteilt, weil er irgendwas gemacht haben soll, was vollkommen lächerlich ist. Ich habe das sehr detailliert verfolgt. Führt auch zu weit hier. Wie soll man sagen, beizutreten, aber auf dessen Website kann man nachlesen, welche Organisationen gehören zum Propagandamechanismus gegen Lukaschenko und Putin. Und das ist sehr angenehm. Da gibt es also wirklich auch deutsche Sachen. Ich habe im Moment den Namen nicht parat, aber die sind ganz bekannt.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorogli.
Ja, danke schön.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einem schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. Heute werden wir Ihnen zwei weitere iranische Dörfer namens Jahannama und Derazno aus der Provinz Golestan im Nordiran vorstellen. Bleiben Sie also dran. Unter den iranischen Dörfern an verschiedenen Orten des Landes sind manche nicht immer bewohnt, das heißt, im Herbst und Winter ziehen die Bewohner in anderen Gegenden. Mit anderen Worten gelten diese Dörfer als Sommerquartiere der Nachbarstädte. Das Dorf Jahannama ist eine solche Ortschaft. Es liegt 60 Kilometer südöstlich der Stadt Kort Kui und ist 85 Kilometer von Gorgan entfernt. Dieses Sommerquartier befindet sich an den Aushängen des Berges Jahonnamon, dessen Gipfel sich 3086 Meter über dem Meeresspiegel erhebt. Diese Gemeinde und die umliegenden Regionen gehören zu den wichtigsten natürlichen Tierwelten Irans. Dort leben Tiere wie Rehe, Rehböcke, Gämsen, Ziegen, Widder, Panther, Bären, Wölfe, Wiesel und Schakale, aber auch wertvolle Vögel wie Rebhühner, Goldadler und Phönixe sind in dieser Gegend zu sehen. Der alte Friedhof Kemalsorg, die heiligen Schreine der Imamzadeh Razi und Marzieh und der Turm Westrotran zählen zu den historischen und alten Bauten der Region. Die Dorfbewohner sprechen Mosandaranisch und Katholisch und sie sind Schiiten. Der Ort Jahonnamon hat kalte Winter und mäßige Sommer. Da es in den Wintermonaten sehr stark schneit und die Temperaturen sinken, ist das Dorf im Herbst und im Winter nicht bewohnt. Im Frühling und Sommer aber wird es als eine Bleibe benutzt und Bewohner aus den Städten Gorgan und Kort Kui ziehen auf dieses Landstück. So kommen zu diesen Jahreszeiten viele heimische Gäste in den Ort, aber auch Touristen sind dann zu sehen. Das Dorf Jahonnamon hat wegen seiner natürlichen Lage, seiner Schutzgebiete und dem angenehmen Klima sehr schöne Aussichten und Landschaften. Der faszinierende Blick von den hohen Bergen, die Wasserquellen, Flüsse und Wälder, besonders im Frühling, Sommer und Herbst, machen aus der Gegend einen einzigartigen Ort. Die wichtigen Flüsse wie Jahonnamon, Chahorbor und Marzi sowie die vielen Wasserquellen Shah Passant, Marzi, Morsang und Murad Cheshme haben einen großen Einfluss auf die Pflanzenbedeckung dieses Gebietes. Dort gedeihen verschiedene Heil- und Weidenpflanzen und die Landschaft ist bedeckt mit Laubbäumen, Wiesen und Gebüsch. So findet man dort Boretsch, Beifluss und andere Gewächse. Die grüne Landschaft hat auch zur Verbesserung der Landwirtschaft beigetragen und es werden Viehprodukte wie Milch, Käse, Butter, Wolle und Fleisch produziert. Auf einem Teil der Grundstücke wird im Frühling und Sommer Landwirtschaft betrieben und Produkte wie Weizen, Kartoffeln und Gemüse geerntet. Die Häuser in Jahonnamon werden vom Beruf und der Lebensweise deren Bewohner beeinflusst und gebaut. Daher sind viele Häuser, unter anderem Villen in den Nachbarstädten, errichtet worden, wo man Räume einrichtet, in denen im Frühling und im Sommer viele Gäste Platz haben. Das Dorf hat eine alte und zerstreute Struktur. Die Häuser sind zumeist aus Holz gebaut und es wurden auch alte Baumaterialien wie Lehm und Ziegelsteine verwendet. Die Satteldächer bestehen aus verzinktem Blech. Das Dorf Jahonnamon ist über die Städte Gorgan und Kort Kui auf einer gut befahrenen Strecke zu erreichen.
Liebe Hörerfreunde, im zweiten Teil unserer heutigen Sendung stellen wir Ihnen das Sommerquartier Dirasno vor. Dieses Dorf liegt 40 Kilometer entfernt von der Stadt Kort Kui, nahe dem Berggipfel Dirasno, der mit einer Höhe von 2800 Metern aus der Erde ragt. Im Dorf leben 200 Familien und wegen seiner hohen Lage gibt es dort ein kühles Klima und gutes sauberes Wasser. Aus dieser unberührten Naturlandschaft wurde ein Erholungsort, der jährlich von vielen Touristen aus dem In- und sogar Ausland besucht wird. Aufgrund seiner Lage in den höheren Bergzügen des Elbursgebirges hat man von der Rosno einen faszinierenden Blick auf den Gurgan-Ebene, die im Südosten des Kaspischen Meeres liegt, sodass man von dort auf mehr als 11 Städte und hunderte von Dörfern der Provinz Golestan und Mosandaron sehen kann. Die zwei natürlichen Höhlen Gernchrone und Anbor Hasanchon zählen zu den eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten dieser Gemeinde. Ein Spaziergang in den Welten in Nordiran oder eine Wanderung auf dem Berggipfel Ralle Dokali sowie Jagden im südlichen Teil der Gebirgserhebung Dokali sind weitere Möglichkeiten, um diese wunderschöne Natur zu genießen. Zu erwähnen ist, dass diese Ortschaft wegen ihrer angenehmen Lage und Höhe jährlich von Kite-Liebhabern und Flugsportlern besucht wird. Fallschirmspringer, die aus einer Höhe von 2700 Metern in die Tiefe gesprungen sind, meinen, dass weltweit nur selten solche Ortschaften zu finden sind, die drei verschiedene Klimatas haben. Der Rosno ist ein Ort, der sowohl im Sommer wie auch im Winter bewohnt ist. Die Häuser wurden dem Klima der Gegend angepasst, mit einer Mischung aus Stroh und Lehm sowie Holz errichtet. Aber auch deren Architektur ist dem gebirgigen Klima angepasst. Der Vorteil solcher Häuser ist, dass sie im Winter die Wärme speichern und im Sommer die Hitze nicht reinlassen. Sie sind sogar stabil gegen Erdbeben. Der Rosno ist eines der Dörfer, in dem das Projekt Wiederbelebung der Wälder durchgeführt wird. Die Natur ist in dieser Gegend unberührt und es wachsen dort verschiedene heimische Pflanzen. Im Sommer werden in der Region die Früchte folgender Bäume und Sträucher geerntet: Berberitze, Mispel, Brombeere, wilde Äpfel und Birnen sowie Pflaumen. Außerdem gibt es hier wild wachsende Oregano, Buretsch, Schafgrabe, Stiefmütterchen, wilde Artischocken, Kamille und Brennnessel. Diese bunten Kräuter sorgen neben den weiten grünen Weiden im Frühling und im Sommer für ein faszinierendes Bild in der Landschaft. Aus den Pflanzen werden Heilmittel hergestellt, die von den Bewohnern zur Behandlung von Diabetes, Asthma, grippalen Infekten und anderen Krankheiten angewendet werden. Als Souvenir oder Mitbringsel dieser Ortschaft gilt eine Art Milchbrot, das sehr gut schmeckt und von den Frauen im Ort gebacken wird. Will man nach der Rosno fahren, so muss man sich von Kort Kui auf den Weg in dieses Dorf machen. Unterwegs befindet sich eine der schönsten Parkanlagen Irans namens Imam Reza Park, der nach dem 8. Imam der Schiiten benannt wurde, alaihi salam. Die vielen Wasserquellen und Flüsse sowie die Wasserfälle ob Shor, Duab und Haftabake machen die Gegend noch anziehender. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, dass Ihnen auch die heutige Sendung aus unserer Beitragsreihe Iranische Dörfer und Attraktionen gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Gott schütze Sie.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die wichtigsten Probleme des israelischen Regimes. Weiterhin guten Empfang. We'll be right back.
Während das israelische Regime selbst in verschiedenen Bereichen schweren inneren Problemen und Konflikten ausgesetzt sind, führt es weiterhin Krieg gegen andere Länder und behauptet zudem, sich auf einen Angriff auf die Islamische Republik vorzubereiten. Dementsprechend werden in zwei Sendungen die wichtigsten inneren Probleme des israelischen Regimes untersucht, wobei in dieser Sendung versucht wird, die inneren sozialen Schäden kurz zu beleuchten. Eine der größten Herausforderungen für das israelische Regime ist die gegenwärtige demografische Entwicklung. Mit anderen Worten, ist die Bevölkerungsfrage eines der Kernprobleme, mit dem das israelische Regime heute konfrontiert ist. Das falsche israelische Regime brauchte die Bevölkerung, um ein Land zu werden. Dementsprechend steht seit Anfang des letzten Jahrhunderts nach Christus die Migration von Juden aus verschiedenen Ländern der Welt in die besetzten Gebiete auf der Tagesordnung. Jeder Jude hat das Recht, nach Israel einzuwandern. So besagt es das Rückkehrgesetz, das die Knesset, das israelische Parlament, vor 70 Jahren verabschiedete. Für viele Juden war es die Erfüllung eines Traums. Für die vertriebenen Araber in Palästina war es ein Trauma. Mit dem Versprechen eines besseren Lebens versuchten die israelischen Verantwortungsträger, Juden auf der ganzen Welt zu ermutigen, in die besetzten Gebiete einzuwandern. Allein in den ersten 3 Jahren nach Installierung Israels wanderten fast 700.000 Juden ein, vorwiegend aus europäischen Ländern sowie Ägypten, Irak und Jemen. Ende 1951 hatte sich die jüdische Bevölkerung Israels fast verdoppelt. Die Zahl der Araber dagegen war durch Flucht und Vertreibung während des Unabhängigkeitskrieges von rund 900.000 auf 150.000 gesunken. In den letzten Jahren hat sich jedoch aufgrund der Sicherheits- und Wirtschaftsprobleme in Israel eine entgegengesetzte Tendenz eingesetzt, so dass immer mehr Juden aus Israel auswandern. Veröffentlichte das israelische Zentrum für Statistik Zahlen über Ein- und Auswanderung. Demnach überstieg die Zahl der jüdischen Auswanderer die Zahl der Einwanderer. Ein weiterer demografischer Nachteil in den besetzten Gebieten ist die Existenz unterschiedlicher Ethnien. Mehr als 100 ethnische Gruppen im besetzten Palästina sind aus der ganzen Welt eingewandert, von denen einige nicht jüdisch sind, aber der gemeinsame Nenner der meisten dieser Bevölkerung ist jüdisch. In einem Land mit mehr als 100 Ethnien nehmen doch Spannungen und Konflikte im gleichen Maße zu. Der Versuch, die Identität der Nationalitäten zu bewahren, ist eines der Probleme, die die Israelis beklagen. Die Ethnien versuchen, mehr Zugeständnisse von der israelischen Regierung zu bekommen. Aufgrund ihrer Vielzahl bedienen sie sich auch jedes Mittels, um möglichst mehr Zugeständnisse zu bekommen, und dies hat zur Entstehung geheimer Strömungen und zur Zusammenarbeit dieser Ethnien mit kriminellen Banden und vielen illegalen Handlungen geführt. Ein weiteres großes soziales Problem für das israelische Regime ist ethnische Gewalt in den besetzten Gebieten aufgrund sozialer Ungleichheiten und Risse. Die Gewalt ist das Produkt der Multiethnizität in den besetzten Gebieten und der diskriminierenden und arroganten Einstellung der Juden gegenüber anderen ethnischen Gruppen in den besetzten Gebieten. Im Allgemeinen gibt es in den besetzten Gebieten 3 Arten sozialer Risse. Historische und ethnische Risse zwischen Arabern und Juden, rassische Risse zwischen jüdischen Gruppen und religiöse Risse zwischen Juden. Die ethnische Kluft zwischen Arabern und Juden wurde durch das Bewusstsein der ethnischen Identität geschaffen. Auch die historische Beziehung zwischen den beiden Gruppen basiert auf einem widersprüchlichen historischen Gedächtnis, aus dem zwei widersprüchliche ethnische Gruppen hervorgegangen sind. Gleichzeitig ist diese Kluft auf das diskriminierende Verhalten des israelischen Regimes gegenüber den israelischen Arabern zurückzuführen. Diese Kluft hat auch die politische Arena und die öffentliche Mobilisierung erreicht. Das amerikanische Wall Street Journal schrieb letzten Mai nach den Zusammenstößen zwischen Juden und Arabern in den besetzten Gebieten: Israel, das erneut die Bevölkerung von Gaza angriff, steht vor einer internen Herausforderung. Nachbarn, Juden und Araber, die in Israel leben, haben sich in Konflikten und Gewalt erhoben, einer sozialen Gewalt, die seit Jahrzehnten beispiellos wütet. Ilan Grillo-Sama, ein israelischer Politikwissenschaftler, schrieb in der französischen Zeitung Le Monde über die Auseinandersetzungen: In Israel haben sich jüdische und arabische Bürger auf den Straßen gegenseitig angegriffen, Geschäfte wurden geplündert, Synagogen in Brand gesteckt und die Nachbarn hatten Angst voreinander. Die Art von Konflikten, die in den meisten israelischen Städten zu beobachten sind, markiert das Ende dessen, was als eine Art friedliche Koexistenz interpretiert wurde. Grillo-Sama beschreibt die aktuellen Realitäten der israelisch-arabischen Gesellschaft wie folgt: Mangelnde wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie tief verwurzelte Armut in einem großen Teil dieser Gesellschaft, gravierender Mangel an Infrastruktur in arabischen Dörfern und Nachbarschaften, offene Diskriminierung, die zur Eifersucht und Verbitterung führt. Selbst zwischen Juden in den besetzten Gebieten gibt es rassistische und religiöse Kluft. Die Kluft zwischen jüdischen Gruppen lässt sich auf vier prominente Identitäten zurückführen: die Sephardim, die Ashkenazi, die russisch-jüdische und die äthiopische. Die Rassentrennung unter Juden ist auf ihre Zerstreuung in verschiedenen Teilen der Welt zurückzuführen. Die Juden der Welt werden in verschiedenen Gruppen eingeteilt, die sich in Sprache, Kultur und Zivilisation unterscheiden. Die wichtigsten dieser Einteilung sind Sephardim und Ashkenazi. Als Ashkenazim, ashkenasische Juden, bezeichnen sich mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihre Nachfahren. Sie bilden die größte ethnoreligiöse Gruppe im heutigen Judentum. Die Bezeichnung stammt vom biblischen Personen- und Gebietsnamen Aschkenas. Eingewanderte Juden übertrugen ihn im 9. Jahrhundert auf das deutschsprachige Gebiet und die dort lebenden Juden. Mit ihren zunehmender Verbreitung ging der Name auf alle europäischen Juden über, mit Ausnahme der in Portugal und Spanien ansässigen Sephardim. Aber Sephardim bezieht sich auf Hebräisch und Spanien. Sephardim bezieht sich auch auf Juden, die aus arabischen und islamischen Gebieten eingewandert sind. Die beiden Gruppen unterscheiden sich stark in Sprache, Art der Anbetung, persönlichem Status, Kleidung und religiösen Interpretationen, in Form des Talmuds, aber die Wurzel der Kluft liegt in dem Überlegenheitsgedanken der Westler gegenüber den Ostländern und ihrer Verachtung für die Kultur. Diese Rassentrennung institutionalisiert sich zunehmend. Diese Institutionalisierung ist das Ergebnis einer ungleichen Politik bei der Gewährung finanzieller Privilegien, des Siedlungsbaus und der Ansiedlung von Juden in Wohn- und geografischen Gebieten. Die religiöse Kluft der Juden ist zwischen säkulär und religiös. Aufgrund dieser Kluft werden zionistische Juden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe sind religiöse Menschen, die sich in allen Lebensbereichen regelmäßig an die religiösen Lehren des jüdischen Gesetzes halten. Die zweite Gruppe, die als Traditionalistin bekannt ist, hält sich nur an die Lehren, die einen sozialen Aspekt haben, wie das Feiern von religiösen Feiertagen, die Einhaltung der Ehetradition, das Einnehmen von Koscheressen und so weiter. Die dritte Gruppe sind diejenigen, die keine Religion haben, aber stark an den Zionismus glauben. Die religiöse Kluft hat es religiösen Parteien ermöglicht, durch Regierungskoalitionen große Zugeständnisse für religiöse Parteien zu gewinnen. Zu den wichtigsten dieser Privilegien gehört die Befreiung der Schüler der Yeshiva-Religionsschulen und aller religiösen Mädchen vom Militärdienst, die zuvor eine der Ursachen für Zwietracht innerhalb des ehemaligen israelischen Kabinetts von Benjamin Netanyahu war. All diese Umstände haben zu einer Zunahme sozialer Missstände in der israelischen Gesellschaft geführt, sodass 76 Jahre nach der Errichtung des israelischen Regimes die nationale Identität in den besetzten Gebieten noch nicht etabliert ist und dass die soziale Kluft zu gewaltsamen Konflikten führt, die manchmal gefährlich sind und dieses Regime vor Bürgerkrieg stellen. In diesem Zusammenhang haben sich die Bar-Ilan-Universität und der Mahmoud-Din-Fond 2019 in einem gemeinsamen Projekt mit dem Titel Congress of Israel mit den ständigen Spannungen in der israelischen Gesellschaft auseinandergesetzt und festgestellt, dass die Gewalt in der israelischen Gesellschaft zunimmt. Die Studie, an der 1783 Personen der israelischen Gemeinde teilnahmen und erstmals veröffentlicht wurde, zeigt auch, dass 8,5% der Juden zu gewaltsamen Aktionen gegen in Israel lebende Araber bereit waren. 58% der Juden sind der Meinung, dass den Arabern nicht gestattet werden soll, sich in den Medien frei zu äußern. 46% der Juden glauben nicht daran, den in Israel lebenden Arabern Bürgerrechte vollständig zu garantieren. Professor Saher Lifshitz, Leiter der Center for Jewish Justice and Democracy an der Bar-Ilan-Universität und einer der Gründer des Projekts Congress of Israel, sagte: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen die harten und bitteren Realitäten sowie tiefen Feindseligkeiten in der Gesellschaft dermaßen, dass verschiedene Gruppen mit der aktuellen Situation unzufrieden sind. In der Tat hat Rassismus beim Machtaufbau in Israel zur Diskriminierung geführt und Minderheiten sind mit weit verbreiteter Armut und wirtschaftlicher Not konfrontiert. Und das ist ein wichtiger Faktor in der Konfrontation dieser Minderheiten mit den Juden, die sich in den besetzten Gebieten als das überlegene Volk betrachten. Damit sind wir am Ende des ersten Teils des Beitrags angelangt. Im zweiten Teil des Beitrags werden die Konflikte im Militär- und Sicherheitsbereich des zionistischen Regimes untersucht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam